Labor in Sahed Folge 3. Shit happens, Präanalytik oder was alles schief gehen kann. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Labor Insight. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf euch hier in diesem Podcast für das Labors.at-Fachärzte-Team etwas über Laborwerte erzählen. Heute möchte ich ein bisschen etwas über das erzählen, was vor der Analyse passiert, die Präanalytik und wo auch die meisten Fehler passieren. Und davor noch eine kleine Werbung und natürlich die Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Kunden, Patientinnen, das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Unser Motto ist, den Menschen den richtigen Wert geben und das leben wir auch tagtäglich. Als Facharzt in diesem Labor verdiene ich natürlich auch meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Werbung Ende. Ganz kurz zum Thema Präanalytik. Was bedeutet das? Und vorher sollten wir uns ein bisschen was überlegen. Wenn jemand eine Laboranalyse benötigt, braucht oder ein Arzt sie anfordert, was passiert denn da alles? Und zuerst beginnt jeder Labortest im Kopf des behandelnden Arztes oder des Patienten, der es wissen möchte, der sich überlegt, was habe ich für Problem, was brauche ich für einen Test? Er stellt idealerweise einen Auftrag, schriftlich idealerweise, und bereitet den Patienten vor, es kommt zur Blutabnahme, zum Transport, zur Probenannahme hier im Labor, zur Registrierung, die Probe wird inspiziert, es wird kontrolliert, sie wird vorbereitet zur Analyse und dann folgt das die Analyse. Also es sind eine ganze Reihe Schritte, an denen sehr viele verschiedene Menschen beteiligt sind und natürlich sehr viel schief gehen kann. Danach kommt die eigentliche Laboranalyse mit der Qualitätskontrolle und danach kommt die sogenannte Postanalytik, wo der Laborbefund dann sozusagen wieder dem Arzt oder dem Patienten übermittelt wird und dort hoffentlich dann auch die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Und in diesem ganzen Kreislauf passieren ungefähr 70-80% aller Laborfehler oder aller fehlerhaften Befunde in dem Bereich der Präanalytik. Grundsätzlich ist das Labor einer der sichereren Systeme im System Krankenhaus. Nur etwa 3% aller Fehler betreffen in einem Spital in etwa irgendwie den Bereich Labor, Labordiagnostik oder Laboranalytik. Und davon passieren, wie gesagt, 70-80% vor der eigentlichen Laboranalyse. Und was passiert da hier in diesem präanalytischen Fehler? Wovor fürchten wir uns am meisten? Wir fürchten uns am meisten vor Patientenverwechslungen. Das heißt, der Patient Meier steht auf dem Röhrchen, in Wirklichkeit ist der Patient Müller drinnen. Und jeder kann sich vorstellen, dass das natürlich sehr unangenehm ist, wenn ein Patient einmal versehentlich die falsche Blutgruppe bekommt. Das sind Dinge, die wir auf alle Fälle vermeiden wollen. Es kann sein, dass die Röhrchen unbeschriftet sind oder dass was Falsches angefordert wurde oder das falsche Röhrchen geschickt wurde oder zu wenig Röhrchen geschickt wurde oder durch falsche Lagerungsbedingungen die Probe verfälscht wird oder dass die Probe verloren geht. Es gibt dann auch noch eine Reihe anderer Fehler, die die Analyse beeinflussen können, auf die komme ich dann noch. Das, wovor wir uns am meisten fürchten, natürlich ist diese Probenverwechslung. Das heißt, wir bestimmen einen Wert bei einem Patienten von einem Röhrchen, das in Wirklichkeit einem anderen gehört. Was ist da das wichtigste Thema? Man sollte bei jeder Blutabnahme, dort entstehen die meisten Probenverwechslungen, den Patienten immer in offenen Fragen nach seinem Namen fragen. Und zwar nicht, sind Sie der Herr Meier oder heißen Sie Müller oder wie auch immer, sondern wie heißen Sie, wann sind Sie geboren? Dann können die meisten Patienten richtig antworten. Wir kennen das alle aus Ordinationen oder sonstigen Aufrufen. Der Arzt oder die Ordinationshilfe ruft Meier ins Wartezimmer, es melden sich entweder drei oder gar niemand. Das heißt, immer offene Fragen. Das zweite Thema ist, und das muss ich auch als Meinung deklarieren, bitte ausschließlich in beschriftete Röhrchen abnehmen. Unbeschriftete Röhrchen sehen alle gleich aus. Warum ist das eine Meinung von meiner Seite? Es gibt sehr wohl amerikanische Guidelines, die sagen, man kann auch nach der Blutabnahme die Röhrchen beschriften. Davon raten wir dringend ab. Warum? Wenn man nach der Blutabnahme irgendwie abgelenkt ist, dann sind die Röhrchen unbeschriftet. Dann habe ich 5 unbeschriftete Röhrchen von 5 Patienten und dann ist die Patientenidentifikation sicher nicht mehr gegeben. Wir hatten einen sehr unangenehmen Fall und zwar mit einer falsch zugeordneten Blutgruppe. Und was ist damals passiert? Das hat uns dann auch noch die Patientin erzählt. Sie hat auch dem Arzt extra darauf hingewiesen. Der hat ein unbeschriftetes Röhrchen abgenommen und dann ist der nächste Patient gekommen und der hat dann wirklich die Röhrchen verwechselt. Diese Patientin hatte dann eine falsche Blutgruppe und wir konnten das dann erst später mal richtigstellen. Natürlich immer den Namen auch kontrollieren und idealerweise mit Vornamen, Nachnamen und Geburtsdatum beschriften, sonst haben wir Themen bei Ehepaaren oder Geschwistern oder sonstigen nahe Verwandten. eines der Beispiele aus meiner Spitalszeit. Wir hatten dort eine 28-jährige Patientin. Nach der Entbindung wird die Blutgruppe bestimmt von Mutter und Kind, um zu schauen, ob es da irgendwelche Antikörper gibt oder ob man was tun muss. Und laut unserem Computersystem war die Patientin A-negativ. Plötzlich war sie laut dem Befund AB-positiv. Wir haben dann nochmal kurz nachgeschaut und haben gesagt, komisch, und haben geschaut, die Patientin, die gerade frisch ein Kind zur Welt bekommen hat, hieß eigentlich Maya Franz. Was ist da passiert? Die Patientin hat bei der Aufnahme im Krankenhaus aus Versehen die ICAT ihres Partners abgegeben und es ist natürlich niemand aufgefallen, dass dort ein Maya Franz soeben Vater einer Tochter geworden ist. Das war glücklicherweise leicht zu merken. Was haben wir sonst für Fehlerquellen, die sonst passieren können, die man jetzt nicht unbedingt beeinflussen kann? Manchmal passiert es, dass die Blutkörperchen in Röhrchen platzen. Dann kommt es zur sogenannten Hämolyse, zu einer Rotverfärbung. Warum ist das unangenehm? Wenn das Blut rot verfärbt ist, heißt es, dass die roten Blutkörperchen sozusagen auch ihre Bestandteile in das Serum rausgeben und damit verfälschen sich einige Werte, vor allem Kalium oder eben auch LDH oder auch Herzinfarktmarker dummerweise. Manchmal passiert es, dass der Patient gerade eine Infusion hängen hat, man nimmt trotzdem Blut ab, man misst dann wunderschöne Werte, meistens eigentlich nur die Werte der Infusion, wenn die im selben Arm hineinrinnt und nicht die Werte des Patienten. Das heißt, auch hier Infusion abdrehen, ein paar Minuten warten, damit dieser Verdünnungseffekt weg ist und dann erst Blut abnehmen. Medikamente machen herrliche Interaktionen, auf die komme ich noch. Wenn der Patient sagt, er ist nüchtern, was heißt das? Für manche heißt das, dass sie einfach an dem Tag etwas weniger Alkohol als sonst getrunken haben und körperliche Aktivität macht sehr witzige Dinge. Man muss auch aufpassen, es ist nicht ganz egal, zu welcher Uhrzeit man Laborwerte abnimmt. Alle Laborwerte schwanken tagsüber um 10-20%. Manche schwanken viel stärker, vor allem beim Cortisol und beim Testosteron. Das sind beides Hormone. Die sollte man unbedingt in der Früh abnehmen. Auch idealerweise TSH, das kann um 30% höher in der Früh sein als zum Mittag zum Beispiel. Und Testosteron, Cortisol sind in der Früh eindeutig am höchsten. Das heißt, wenn Sie da zuverlässige Werte messen wollen, dann sollte das immer in der Früh sein. Und es ist ein Unterschied, ob Sie im Sitzen oder im Liegen Blut abnehmen. Warum? Im Sitzen oder im Stehen versackt ein Teil der Blutflüssigkeit im Gewebe und das Blut ist schlicht und einfach konzentrierter. Das passiert bei jedem und dann natürlich steigen damit die roten, die weißen Blutkörperchen um 10-20% an, aber auch viele Eiweißstoffe, aber auch zum Beispiel das Cholesterin steigt um 20% an, wenn Sie im Sitzen abnehmen im Vergleich zum Liegen. Und es gibt ein paar Hormone, wie zum Beispiel die Blutdruckhormone, wie Adrenalin, Renin, Noradrenalin, die steigen viel stärker an, weil der Körper natürlich gegensteuern muss, damit das Blut nicht in den Beinen versackt, wenn man plötzlich vom Liegen ins Sitzen kommt. Das heißt, es ist durchaus ein Unterschied. Was heißt das in der Praxis? Man sollte Laborwerte immer mit einer gewissen Großzügigkeit sehen. Wenn der Patient oder die Patientin oder der Kunde, die Kundin am Vortag einen Marathon gelaufen ist, dann haben sie sehr seltsame Laborwerte. Die können aussehen wie einem Patienten mit einem Herzinfarkt. Körperliche Aktivität kann Laborwerte beeinflussen und dann steigen zum Beispiel auch Herzenzyme an oder auch die Muskelmarker, vor allem wenn man ein starkes Training am Vortag hatte, können die Werte ganz ordentlich sein. Das heißt, wenn der Patient dann sehr hohe Muskelwerte hat, zum Beispiel die CK, die Kreatinkinase, kann nach einem Besuch im Fitnesscenter ganz extrem ansteigen. Wir hatten einmal Werte über 30.000. Normal sollten Werte unter 300, 400 sein. Der Patient war völlig gesund. Er hatte noch am Vortag ein isometrisches Training hinter sich. Und natürlich, was man auch oft vergisst, ist, wenn Patienten krank sind und kranke Menschen kommen nun mal häufiger zum Arzt als Gesunde, dann kommt es auch im Blut zu einer Veränderung der Laborwerte. Das ist die sogenannte Akutphase-Reaktion. Wenn Sie eine akute Erkrankung haben, natürlich steigt die Temperatur, man fühlt sich nicht gut, man ist müde, aber es steigen auch die Entzündungsmarker wie C-reaktives Protein, die weißen Blutkörperchen, aber auch viele andere Werte, wie zum Beispiel der Eisenspeichermarker Ferritin, fibrinogenen Gerinnungsprotein, Haptoglobin, das Cortisol steigt ebenfalls, weil das natürlich Stress macht. Und gleichzeitig vermindern sich andere, wie zum Beispiel Albumin oder Cholesterin, Eisen oder Vitamin D, aber auch Testosteron oder Schilddrüsenwerte. Und wenn Patienten im Krankenhaus sind, haben sie fast immer eine Akutphase-Reaktion. Das heißt, man muss diese Werte mit einer gewissen Großzügigkeit sehen und auch im Kontext sehen. Das heißt, er wird nicht jedes Mal krank sein, sondern er wird möglicherweise auch einfach aufgrund der Grunderkrankung deswegen einen besonders niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben und einen niedrigen Testosteronspiegel haben. Für Fans von Verschwörungstheorien, und ich persönlich liebe Verschwörungstheorien, ist das natürlich ideal. Es gibt auch zum Beispiel das sogenannte Lipidparadox, besser bekannt als die Cholesterinlüge. Sehr zu meinem Erstaunen hat sogar ORF3 vor kurzem darüber einen Beitrag gebracht. Nicht unbedingt seriös, sondern eher sensationsheischend. Wenn Patienten schwer krank sind oder akut krank sind, wie zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, sinkt in der Zeit der Erkrankung das Cholesterin um 60%. Je kränker jemand ist, desto niedriger ist das Cholesterin und desto früher stirbt er natürlich. Ja. Das heißt, sehr niedrige Cholesterinwerte bei Krankenhauseinlieferung beim Herzinfarkt sind eher sozusagen ein Zeichen davon, dass der Patient schwer krank ist und eine intensive Behandlung benötigt. Verschwörungstheoretiker machen natürlich gleich daraus eine Verschwörung der, und jetzt können sie einsetzen, was sie wollen, die Nahrungsmittelindustrie, der Medikamentenmafia, was auch immer, die den Leuten versucht zu erklären, dass Cholesterin schädlich ist. Es ist schädlich, das wissen wir, es ist der wichtigste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nur eben bei einer akuten Erkrankung gemessen ist es nicht repräsentativ. Eine zweite Akutphase-Reaktion, die auch von Ärzten oft unterschätzt ist, ist, dass der Vitamin-D-Spiegel bei kranken Patienten kurzfristig niedriger ist. Das heißt, der Vitamin-D-Spiegel ist vermindert, wenn Patienten zum Beispiel eine akute Entzündung haben, einen Infarkt haben oder auch auf der Intensivstation liegen. Das heißt, das führt natürlich immer ein bisschen zu diesem Ursache-Wirkungsproblem. Sie haben bei fast jeder schweren Erkrankung einen Vitamin-D-Mangel. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass ein Ersatz von Vitamin D, also wenn man Vitamin D substituiert, dann jede Erkrankung automatisch wieder heilen kann. Also der Umkehrschluss gilt nicht natürlich. Das ist ein bisschen so wie dieser Vertausch von Ursache und Wirkung. Das kennen wir alle, aber es würde zum Beispiel niemand einfallen zu sagen, naja, die meisten Bergunfälle passieren bei schönem Wetter. Das heißt, das schöne Wetter verursacht eindeutig mehr Unfälle auf dem Berg. Wir wissen, dass das natürlich andere Faktoren sind. Viele Patienten sind nüchtern, wenn sie zur Blutabnahme kommen. Was bedeutet nüchtern? Nüchtern bedeutet, dass man 12 Stunden nichts isst, nichts trinkt. Wasser ist selbstverständlich in der Zeit erlaubt, aber bitte keinen Kaffee und auch nichts rauchen sollte. Und eigentlich muss der Patient nur bei folgenden Bestimmungen nüchtern sein. Einerseits beim Blutzucker und andererseits bei den Blutfetten, bei den Triglyceriden. Und auch da ist der Effekt einer normalen Mahlzeit nur eher moderat. Die meisten Patienten müssen nicht nüchtern zur Blutabnahme kommen. Das heißt, sie können durchaus auch vorher ein kleines, leichtes Frühstück essen. Vorsicht, es gibt natürlich auch Patienten, die machen einen Sport. Und um den Arzt zu beeindrucken, sind sie nicht 12 Stunden nüchtern, sondern noch viel länger, zum Beispiel 16 Stunden. Das sind dann die Patienten, die sich wundern. Wenn sie sehr lange nüchtern sind, steigen dann die Blutfette, die Triglyceride wieder an. Irgendwann braucht der Körper Energiereserven und löst dann die körpereigenen Fettdepots an. Dann steigen die Triglyceride, das nennt sich endogene Lipolyse. Und die sind dann ein bisschen traurig, wo sie so brav waren und doch nüchtern waren und trotzdem die Triglyceride angestiegen sind. Sie können damit den Arzt nicht beeindrucken und auf den Cholesterinspiegel hat es fast keinen Einfluss, ob sie nüchtern sind oder nicht nüchtern. Und wir haben aber sehr lustige Interaktionen mit Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln. Die können grundsätzlich immer auftreten, vor allem wenn man jetzt unmittelbar vor der Blutabnahme Medikamente zu sich genommen hat, zum Beispiel hohe Dosen Penicillin. Stören uns die Bestimmung von Kreatinin. Kreatinin ist ein Marker, ob die Niere gut funktioniert. Und es sieht dann so aus, als ob die Niere sozusagen ein Problem hätte, obwohl der Patient einfach nur ein Penicillin gegessen hat. Das Gleiche haben wir auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Also speziell Biotin ist etwas, wofür wir ein bisschen Respekt haben. Warum? Wenn der Patient in der Früh Biotin genommen hat, für Haut, Haare, was auch immer, dann sind quasi alle Hormontests bei uns gestört. Das heißt, er hat völlig seltsame Hormonbestimmungen, die sicher nichts mit der Realität zu tun haben. Das heißt, idealerweise bitte 12 Stunden pausieren mit Nahrungsergänzungsmitteln und die Medikamente, die man so täglich braucht, erst nach der Blutabnahme nehmen. Schilddrüsenhormone können auch zum Beispiel einzelne Schilddrüsenwerte erhöhen und dann ein bisschen zur Verwirrung führen. Wir hatten vor kurzem einen Anruf einer orthomolekularen Medizinerin. Das sind eine Medizinerdisziplin, die hohe Dosen von Vitaminen, vor allem Vitamin C, den Patienten als Infusion spritzt. Einigen Patienten geht es auch darauf besser. Und sie hatte eine Patientin, der hat sie offensichtlich eine Infusion gegeben, war sehr beunruhigt, weil die Patientin keine Blutfette mehr hat. Und sie wollte wissen, ob das gefährlich ist. Wir haben natürlich gleich gefragt, ob sie der Patientin vorher eine Infusion gegeben hat mit Vitamin C. Ja, hat sie gesagt. Damit war auch das Rätsel gelöst, warum die Vitamin-C-Infusion stört unsere Bestimmung von Blutfetten, weil sozusagen diese Bestimmung gehemmt wird. Dadurch kommt es eben zu keiner Farbreaktion. Und dadurch habe ich dann sozusagen passagier keine Blutfette messbar. Am nächsten Tag ist wieder alles in Ordnung. Interessanterweise ist das auch publiziert worden als besonders toller Effekt von Vitamin C. In Wirklichkeit ist es mehr oder weniger ein Messfehler aufgrund einer Enzyminteraktion. Aber das kann auch was Schönes sein, wenn man mal einen gut publizierten Messfehler als tolle wissenschaftliche Publikation unterbringt. Soweit ich weiß, gab es 2 Nobelpreise, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass sie eigentlich verliehen wurden aufgrund eines Messfehlers. Und wir haben natürlich einmal wöchentlich einen aufgeregten Anruf, entweder von einem Patienten oder von einem Arzt, der einen Patienten vor sich hat. Der Patient hat sich, warum auch immer, Vitamin B12-Spiegel bestimmen lassen. Ob das immer notwendig ist, sei jetzt dahingestellt, und hat dann festgestellt, dass seine Vitamin B12-Spiegel erhöht sind. Was macht man als geschulter Patient als erstes? Man schaut auf Dr. Google nach, was denn so bei erhöhten Vitamin B12-Spiegeln steht. Dort steht als erstes, dass dort Leukämien dahinter stecken können. Das ist in ganz seltenen Fällen der Fall, dass manche sehr seltenen hämatologischen Erkrankungen leicht erhöhte Vitamin B12-Spiegel haben. Das sind aber immer Patienten, die sich krank fühlen und die immer auffallen durch ein sehr auffälliges Blutbild. Wir fragen immer routinemäßig bei so einem Anruf, wie viele Dosen Energy-Drinks trinken Sie? Der Patient sagt meistens 6 Dosen. Wir fragen pro Woche und meistens ist es pro Tag und damit ist alles klar. Energy-Drinks enthalten hohe Dosen Vitamin B12 und er hat sozusagen gerade seine Energy-Drinks gemessen. Was möchte ich euch mitgeben? Grundsätzlich bitte Laborwerte immer mit einer gewissen Großzügigkeit sehen. Warum? Der Mensch ist ein komplexes System. Laborwerte schwanken und zwar um 10-20%. Das ist gar nicht wenig. Das ist mehr, als die meisten Ärzte zur Kenntnis nehmen wollen. Und es können immer komische Laborwerte auftreten. Und wenn das nicht zu einer Diagnose passt, sondern der Patient sich gut fühlt und er hat einen etwas seltsamen Laborwert, bitte diesen Laborwert im Zweifelsfall wiederholen. In doch fast der Hälfte der Fälle sind das biologische Schwankungen. Manchmal sind das biologische Schwankungen, die wir uns auch nicht erklären können. Wir lieben diese Fälle, weil wir dann immer auf Fehlersuche gehen können und was Neues dazulernen können. Aber manchmal finden wir einfach keine Erklärung, warum ein Laborwert schlicht und einfach völlig aus der Reihe ist. Und ein Laborwert alleine macht auch noch keine Diagnose, sondern es sollte immer natürlich die dazugehörige Symptomatik dazugehören. Und man muss sich auch nicht beunruhigen, wenn ein Laborwert einmal kurz aus der Reihe fällt. Wenn man ihn kontrolliert und sozusagen dann der Laborwert wieder in Ordnung ist, dann ist alles bestens, dann war es ein statistischer Ausreißer. Das heißt, bitte auch eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Laborwerten. Wobei natürlich für mich sind Laborwerte das Wichtigste in der ganzen Medizin, aber da gibt es sicher auch ein paar andere Meinungen. Und zum Abschluss noch eine kleine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl freue ich mich natürlich ganz besonders. Ihr wisst, wegen der Algorithmen. Damit helft uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Und wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch dann ist uns geholfen. Und wir Labormediziner wissen immer alles besser natürlich, das ist unser Job, aber wir wissen natürlich nicht alles. Das heißt, ich freue mich auch über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge und genauso freue ich mich natürlich über Themenvorschläge zum Thema Labormedizin. Dann kann ich die neuen Folgen gemeinsam mit euch planen und das erzählen, was euch vielleicht besonders interessiert. Verbesserungen, Korrekturen, Themenvorschläge bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Und natürlich wollen wir euch immer den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv präsentieren. Das bedeutet aber selbstverständlich, dass wir versuchen, auch Fakten und Meinungen voneinander zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Und bitte beachtet auch, dass die medizinische Wissenschaft ein System ist, das die letzten 100 Jahre leidvolle Erfahrung gelernt hat, dass sie aus Versuch und Irrtum besteht und Erkenntnisse können sich natürlich ändern. Und wie die Geschichte gezeigt hat, überwiegen leider die Irrtümer. Und sollte sich etwas ändern, dann kann das natürlich auch eine neue wissenschaftliche Erkenntnis sein. Wir haben heute den Februar 2026. Falls ihr den Podcast viel später hört, bitte bedenkt das. Und bitte beachtet auch, dass wir Labormediziner eine sehr einfache Sicht auf die Welt haben. Ich meine, das ist kein Wunder. Unsere Patienten haben schließlich immer nur 16 mm Durchmesser, sind Blutröhrchen und widersprechen uns nicht allzu oft. Das heißt, dieser Podcast kann natürlich nicht ein Gespräch mit eurer Hausärztin oder eurem Hausarzt ersetzen über Laborwerte oder über eure Probleme. Der kennt euch schließlich im Ganzen seit Jahren und nicht nur aufgrund eines Laborwerts sozusagen. Schließlich stellt ja auch der Arzt die Diagnose und nicht das Labor. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und in Folge 4 geht es um die Blutabnahme und eben dazu, was nicht im Lehrbuch steht. Dankeschön.